Servus und hallo hier beim Studi-Brudi-Podcast. Ich bin der Maxi und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und auch hoffentlich gesund seid. Heute hört ihr Part 2 davon, wie Corona euer Studium versaut hat oder aber wie es Psychologiestudentin Luzi Pannen formuliert hat, Corona hat das Studium im Ausland erst einzigartig gemacht. Oder besser gesagt, macht es immer noch einzigartig für sie, denn Luzi ist noch immer in Umeå. Eine Stadt im Norden Schwedens, circa 6 Stunden von Stockholm entfernt. Dort macht sie ihr 2. Erasmus-Semester. Schweden setzt ja in der Corona-Krise weniger auf staatliche Maßnahmen, stattdessen viel mehr auf Eigenverantwortung. Mittlerweile zählt das Land laut Johns Hopkins Universität 21.092 Corona-Infizierte. Das sind also so die Rahmenbedingungen. Ich will jetzt von Luzi wissen, wie sie Corona in Schweden so erlebt und welchen Einfluss die Krise auf ihr Erasmus hat. Kurze Info vorab, das Interview haben wir eigentlich fürs Fernsehen aufgezeichnet, nämlich für M94.5 TV. Das läuft montags bis samstags ab 16 Uhr auf München TV. Deswegen nicht wundern, wenn es vielleicht ein bisschen anders klingt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das aber. Luzi, schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir denn? Bist du gesund?
Hi. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin zum Glück gesund. Ich habe einen Mitbewohner, der auch Corona hatte und immer noch nicht wieder so ganz fit ist. Und deshalb erlebe ich natürlich Corona jetzt hier auch noch viel näher, als wenn man das nur so aus den Medien mitkriegt.
Oh, wie lebt es sich denn mit einem Mitbewohner mit Corona? Ich stelle mir das ziemlich stressig vor.
Ja, also mit meinem Mitbewohner ist zum Glück, haben wir hier alle unser eigenes Zimmer mit eigenem Badezimmer dran. Und er ist quasi in seinem Zimmer isoliert. Er ist auch schon jetzt vor einer ganzen Weile negativ getestet worden. Man muss dazu sagen, in Schweden wird ein bisschen anders getestet als in Deutschland. Die machen nur einen Abstrich und sagen, wenn der negativ ist, gilt man als negativ. In Deutschland würde man ja 3 machen. Also ist er immer noch weiterhin ein bisschen isoliert. Und es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn man immer so versucht, möglichst viel Distanz zu wahren und ihn nur quasi mal durchs Fenster sieht oder ihm was vor die Tür stellt, wenn er was braucht.
Oh je, wie geht's ihm denn? Gute Besserung an der Stelle schon mal.
Ja, vielen Dank. Ihm geht es mittlerweile schon wieder besser, aber eben immer noch nicht ganz gut. Er hat es jetzt seit einem Monat, also auch schon relativ lange. Er lag auch zwischendurch ein paar Tage im Krankenhaus. Aber jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Aber es wird wohl noch eine Weile dauern.
Jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt mit der Geschichte von deinem Mitbewohner gleich am Anfang. Ich wollte eigentlich fragen, und vielleicht schließt sich da der Kreis ein bisschen, warum bist du immer noch in Schweden und nicht wieder zurück in Deutschland? Du wohnst ja jetzt auch mit einem Corona-Erkrankten zusammen sogar noch.
Ja, also ich habe am Anfang, als die ganze Geschichte aufkam, auch dass man die Schulen und Universitäten schließen will, natürlich wie alle anderen auch darüber nachgedacht, ob ich jetzt zurückkomme oder nicht. Der Punkt ist allerdings, hier in Schweden fängt das Semester zu ein bisschen anderen Zeiten an. Das heißt, ich war schon mitten im Semester hier drin und hatte dann die Wahl, ob ich es abbreche oder eben fertig mache. Und wenn ich das jetzt abgebrochen hätte, hätte das natürlich einfach quasi nicht weitergeführt werden können, beziehungsweise nachdem es dann auch online umgestellt werden wurde schon. Aber ich hätte dann auch durch Stockholm reisen müssen zum Beispiel, um wieder nach Hause zu kommen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, hier im Norden gibt es, zumindest zu dem Zeitpunkt gab es da noch fast keine Fälle, in Stockholm schon sehr viele. Und zusätzlich wäre ich eben wieder zurück nach München gegangen, wo es auch viele Fälle gibt. Also habe ich gesagt, okay, wo man sich jetzt befindet, ist, glaube ich, im Moment relativ egal. Man muss halt überall aufpassen. Und wenn man schon mal einmal im Ausland ist, dann sowas abzubrechen, ist natürlich auch immer so eine Sache, ob man das jetzt wirklich will oder eben doch sagt, ich nutze die Zeit, die ich jetzt hier habe.
Jetzt hast du es schon ein bisschen angerissen, die Situation bei dir vor Ort in Umeå. Wenn du das mal ein bisschen beschreiben würdest, was ist denn das für eine Stadt und wie geht die Stadt mit Corona um?
Also hier in Umeå leben ungefähr 90.000 Einwohner, wovon ungefähr ein Drittel Studenten sind. Also es ist schon eine ziemliche Studentenstadt. Sehr, sehr viele internationale Studierende sind auch hier. Jetzt hier so in der Stadt erlebt man schon, dass der Umgang anders ist. Dadurch, dass es eben keine Ausgangssperren in Anführungszeichen gibt oder die Maßnahmen eben gar nicht so krass sind. Also hier in Schweden gibt es eben die Verfügung, dass man sich nur mit Gruppen unter 50 Menschen treffen darf. Was natürlich nochmal ganz anders ist als jetzt die Situation in Deutschland mit 2 oder 3 Menschen. Und dementsprechend wird natürlich auch hier anders gehandelt und die Leute haben auch einen anderen Umgang damit und ein anderes Bewusstsein dafür, dass man eben weniger, also wir haben auch im Supermarkt Abstandsaufkleber zum Beispiel auf dem Boden, dass man Abstand halten soll, aber da wird sich weniger dran gehalten. Es trägt fast niemand eine Maske hier im Supermarkt. Aber man hat, dadurch, dass es eben Schweden ist, schon so eine natürliche Distanz, die man mehr einhält hier. Ich habe jetzt aber auch von einem Freund gehört, dass die Stadt wohl noch relativ voll sein soll, so wie sonst auch, was hier jetzt nicht so super voll ist, aber trotzdem ja mehr Menschen beinhaltet, als man sich das vielleicht so vorstellen würde für so eine Situation.
Du hast das von einem Freund gehört, das heißt, du selber gehst gar nicht mehr raus?
Doch, ich gehe schon auch noch raus, aber eben sehr viel weniger. Also dadurch, dass natürlich die Uni nicht mehr stattfindet, bin ich nicht mehr dort. Ich habe vorher viel Basketball gespielt und war viel Schwimmen und sowas, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Wir hatten sonst viele Veranstaltungen auch hier über so ein internationales Buddy-Programm, was eben für die internationalen Studenten ist, wo man mit großen Gruppen viel gemacht hat. Da haben wir jetzt nur noch kleinere Veranstaltungen gemacht. Zum Beispiel hatten wir jetzt über Ostern so eine Ostereiersuche, wo ich mit einer Kommilitonin zusammen dann Aufgaben erfüllt habe. Also so ein bisschen was macht man schon noch. Aber also ich persönlich, und so machen es eben auch viele andere, machen schon sehr viel weniger, weil man natürlich auch aus den ganzen Heimatländern sehr viel mitkriegt. Die Franzosen haben ja zum Beispiel ihre Studenten alle zurückbeordert und gesagt, ihr sollt bitte zurückkommen und wenn ihr nicht kommt, können wir nicht garantieren, wann ihr wieder zurückkommen könnt. Das gab es zum Glück von der deutschen Regierung oder auch vom Auswärtigen Amt nicht, diese Ansage. Also sie haben schon gesagt, man sollte möglichst zurückkommen und sich über die Rückreisemöglichkeiten gut informieren, was auch die Uni so gesagt hat, aber dass die Regierung gesagt hat, ihr müsst zurückkommen, das war zum Glück nicht der Fall.
Wie sieht denn jetzt dein Uni-Alltag ganz konkret aus? Also was hat sich durch Corona richtig verändert bei dir?
Naja, so einen Uni-Alltag gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt, andere Studenten haben Kurse, wo sie wirklich zu den festen Zeiten, die sie vorher auch hatten, dann noch so per irgendwelchen Online-Plattformen Anwesenheit quasi haben. Ich habe das jetzt bei mir im Studium gar nicht mehr. Bei uns werden nur Sachen hochgestellt, also hochgeladen, die man sich dann angucken soll zu den Zeiten, zu denen sie eigentlich geplant waren. Das ist auch ungefähr der Zeitpunkt, wo sie hochgeladen werden. Aber theoretisch kann ich es eben auch zu einer anderen Zeit angucken, ob ich das jetzt irgendwie morgens um 10 mache oder nachts um 3. Ist mir völlig freigestellt und man kann sich jetzt sehr viel mehr freier einteilen. Wir haben noch so ein paar Seminare. Die macht man auch ganz, fühlt sich ganz seltsam an, in Gruppenarbeit, per Computer irgendwie oder per Messenger oder so zusammenzuarbeiten oder gemeinsam in einem Dokument zu schreiben, wo irgendwie alle drauf zugreifen können. Das ist ein bisschen komisch, weil man eben in Schweden sehr, sehr viel Gruppenarbeit grundsätzlich in der Uni hat. Und das ist jetzt, das muss man sich jetzt dann irgendwie abstimmen, wie man das hinkriegt. Aber so einen richtigen Alltag gibt es da eigentlich gar nicht mehr. Es ist alles jetzt umgestellt, wie es eben gerade passt.
Und funktioniert das bei dir gut? Also das selbstständige Arbeiten oder das selbstständige virtuelle Gruppenarbeiten?
Ja, mal mehr, mal weniger. Also manchmal ist es dann schon so, dass man sich so denkt, ach ja, komm, das guckt jetzt eh keiner nach oder merkt eh keiner, ob ich das jetzt gemacht habe oder wie gut ich mich da jetzt mit auseinandergesetzt habe oder das gelesen habe oder so weiter. Aber wenn man eine Gruppenarbeit hat, muss man sich natürlich schon ordentlich hinsetzen und man kriegt dann auch Feedback von den Dozenten, was man nochmal bearbeiten soll oder was man tun muss. Mit den Klausuren, das finde ich eigentlich viel spannender. Das war gerade in der Anfangsumstellungszeit irgendwie nochmal anders. Wir hatten da den Moment, dass eben in Deutschland schon über die Schulschließungen diskutiert wurde. Und da hatte ich noch eine Klausur hier in Schweden, weil wir hier ein System haben mit 4 verschiedenen Termen, die hintereinander laufen. Also man hat nicht am Ende einmal Abschlussprüfungen, wie es in den meisten deutschen Unis ist, sondern man hat eben 4-mal im Semester diese Prüfungen, Prüfungsphasen, weil eben der Kurs dann zu Ende ist. Und da hatte ich dann noch eine Klausur und das war dann schon irgendwie komisch, dahin zu gehen, mit über 100 Leuten in einem Raum zu sitzen, diese Klausur zu schreiben, während eigentlich schon so gefühlt der Rest der Welt eigentlich dabei war, runterzufahren.
Und das wurde trotzdem noch durchgezogen.
Da hatten wir dann auch noch eine Pflichtveranstaltung, wo wir alle auftauchen mussten. Und dann sagte der Dozent noch ganz suffisant, ja, ist ja schon spannend, Gesundheitspsychologie in solchen Zeiten zu studieren. Und an dem Nachmittag macht dann der Rektor die Uni zu. Das ist schon irgendwie, ja, spannend alles.
Das heißt, du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, dass Distanz in Schweden ja doch größer ist. Vielleicht aus deiner Skandinavistik-Perspektive, dass du ja hier in Deutschland, in München studierst. War es denn absehbar, dass Schweden so mit einer Krise wie der Corona-Krise umgehen wird? Ist das typisch für Schweden?
Ja, also ich glaube, dass es schon typischer für Schweden ist, dass man sagt, man verlässt sich ein bisschen mehr auf die Leute selber. Auf der anderen Seite hatte ich auch einen schwedischen Kommilitonen, der dann immer sagte, ja, Luzi, vertrau der schwedischen Regierung, die wissen schon, was sie machen. Weil ich dann zwischendurch schon mal gesagt habe, dass ich das nicht so gut finde, weil seine Schwester in der Altenpflege arbeitet, dass er sich immer noch mit super vielen Leuten trifft, die ganze Familie arbeiten geht, sich dann die ganze Familie am Wochenende trifft und in der nächsten Woche die Schwester dann eben wieder zu den alten Patienten geht. Und ich glaube einfach, dass in Schweden das Bewusstsein, dadurch, dass es eben nicht so viele Maßnahmen oder auch so viele Ansagen gab, noch ein bisschen geringer war. Das kommt immer mehr, aber ich hatte das Gefühl, dass es einfach langsamer vonstatten gegangen ist. Ich glaube, dass dieser Abstand, dass man eben in Schweden, ist es nicht so normal, sich irgendwie zum Umarmen oder auch nur die Hand zu geben oder so. Also man hat einfach meistens schon ein bisschen mehr Abstand. Das ist, glaube ich, jetzt in der Krise hier ein ganz positiver Aspekt. Aber dass man eben den Leuten auch immer sagt, ja, sobald du krank bist, sobald du dich irgendwie krank fühlst, bleib zu Hause. Aber zum Beispiel fast nicht testet auf Corona, ist halt schon dann wieder ein bisschen anderer Aspekt. Und ich hätte das jetzt von vornherein nicht unbedingt so erwartet, aber es haben sich ja auch durch die letzten Wahlen eben, die Konstellation hat sich ja ergeben, dass es in Schweden eine Minderheitsregierung gibt. Also man auch nochmal sich schwer tut, irgendwelche Maßnahmen zu beschließen. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch nochmal ein anderer Punkt, als wenn man wie bei uns eine große Koalition hat, die relativ leicht auch zusammen sowas entscheiden kann.
Wie geht's denn jetzt bei dir persönlich weiter? Also wirst du noch in Schweden bleiben oder sagst du, das ist mir zu gefährlich hier. Ich komme zurück nach Deutschland.
Naja, also ich hatte eigentlich vor, wenn mein Semester hier zu Ende ist, noch ein bisschen durch Schweden zu reisen, mir noch ein bisschen mehr anzugucken und dann wieder nach Hause zu kommen. Das mit den Reiseplänen, das habe ich jetzt schon über den Haufen geschmissen. Und eigentlich wollte ich eben auch mit dem Auto, wie ich das auf dem Hinweg schon gemacht habe, komplett durch Schweden fahren und dann nach Deutschland zurück. Ich habe mir jetzt für meinen letzten Tag, den ich hier in meinem Wohnheimszimmer habe, einen Rückflug gebucht, also Ende Juni komme ich zurück. Im Moment habe ich jetzt auch keine Pläne, das irgendwie zu ändern. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Ich kenne viele, die haben jetzt schon gesagt, ja, sie gucken so von Woche zu Woche, ob sie vielleicht doch, wann sie jetzt zurückkehren oder sich irgendwann zwischendurch eine Reisemöglichkeit buchen. Aber ich habe eigentlich relativ schnell dann für mich entschieden, ich bleibe hier bis zum Ende des Semesters. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwelche großen Veränderungen.
Okay, na dann hoffen wir nur das Beste für dich und deine Gesundheit. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interview.
Li Nguyen wäre jetzt eigentlich noch in Tel Aviv. Dort würde sie ihr Auslandssemester machen, an der Uni in Tel Aviv Informatik studieren. Aber Spoiler, wegen Corona hat auch das nicht geklappt. Es lohnt sich aber, auch nach Israel zu gucken. Wie geht das Land mit der Corona-Krise um und wie hat sie sich dort entwickelt? Mittlerweile gibt es laut Johns Hopkins Universität in Israel 15.870 Infizierte und Mitte März ist das Land relativ schnell in den kompletten Lockdown gegangen. Und Li war mittendrin. Li, hallo, schön, dass es geklappt hat. Wo bist du denn gerade?
Ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern in Vaterstetten. Das ist ja so in der Nähe von München. Genau.
Schön. Und du vermisst nicht die Großstadt?
Ja, eigentlich schon. Also man ist halt hier nicht so wirklich unter jungen Leuten. Also meine Eltern sind jetzt nicht mehr so jung und mein Freund ist zwar hier, aber ja, man würde dann doch gern auch mal wieder junge Leute treffen und es gibt hier nicht so viel zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt in der Stadt wäre, dann könnte man ja auch nicht wirklich rausgehen, weil ja die Ausgangsbeschränkungen, also sowohl hier als auch in Tel Aviv jetzt zum Beispiel sind. Deswegen ist es jetzt, finde ich, auf dem Land eigentlich sogar besser, weil man hat hier halt den Garten, man hat hier einfach mehr Platz und ja, es drängeln sich nicht so viele Leute am Supermarkt. Also was ich da von der Stadt gehört oder gesehen habe, in Videos, geht es da ganz schön zu. Gerade jetzt vor den Osterfeiertagen sind anscheinend auch echt viele einkaufen gegangen und hier ist einfach weniger Leute auf mehr Raum halt.
Ja, klingst eigentlich ganz zufrieden. Jetzt hast du Tel Aviv schon erwähnt. Du bist Ende Februar erst aufgebrochen für dein Auslandssemester, das dann doch sehr, sehr kurz war am Ende. Ende Februar war ja Corona und vor allem die Corona-Krise schon ziemlich in den Medien und gerade in Italien auch schon, gab es schon gravierende Ausmaße dieser Corona-Zahlen. Hast du dir denn vor Abflug schon Gedanken gemacht wegen Corona?
Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil meine Mutter schon Angst vor der Krankheit hat oder sich viel damit beschäftigt und auch die Medien viel verfolgt hat und deswegen, ja, sie mir schon gesagt hat, so ja, aber das könnte halt sein, dass sich da irgendwie was entwickelt, was du jetzt nicht vorhersehen kannst und ja, deswegen habe ich das schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber jetzt konkret an einen Abbruch von einem Auslandssemester habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht und auch in den ersten 2 Wochen, würde ich mal sagen, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, was vielleicht auch dran lag, dass in Israel die Fallzahl so gering war, dass ich dachte, ja, konkret sind wir jetzt noch nicht betroffen. Und dann irgendwie in der ersten oder zweiten Woche, als ich dort war, wurde dann bekannt, dass eine Reisegruppe aus Südkorea irgendwie da von der Reisegruppe hatten 18 Leute irgendwie das Coronavirus und die sind kreuz und quer durchs Land gereist. Das heißt, Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus Israel nun infiziert ist, ist halt recht hoch. Und ja, dann haben die dann auch ausfindig gemacht. Und ja, am Anfang waren es immer nur so eine Handvoll. Der Anstieg ist am Anfang ja nicht so groß, aber dann bei exponentiellem Wachstum explodiert es wirklich förmlich in, ja, in ungeahnte Ausmaße.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem Flug selber. Hast du da denn irgendwelche übertrieben strengen Sicherheitsvorkehrungen bemerkt?
Das schon, wobei ich glaube, dass gar nicht wegen des Coronavirus so streng untersucht wurde, sondern Flüge nach Israel allgemein strengen Auflagen unterliegen. Also die haben auch ein eigenes Terminal. Ich musste ehrlich gesagt, also Terminal jetzt im, es ist ein Gate, aber das Gate ist allein und das ist wirklich komplett abgeschottet von dem Rest und ich wusste gar nicht, dass das existiert. Auf jeden Fall bin ich nämlich zum ganz normalen Terminal 2 irgendwie gegangen und dann meinte sie, ich müsse auch für die Gepäckaufgabe zu dem Gate selber gehen, weil das dort aufgegeben wird und ich mich jetzt beeilen müsste, weil 2 Stunden vor Abflug da sein ist ein bisschen knapp für Israel und ich hätte eigentlich 3 Stunden davor da sein müssen. Und dann hat sie mir gesagt, wie man da hinkommt und es war so weit. Ich bin wirklich gesprintet und danach hatte ich irgendwie schon so einen Blutgeschmack im Mund, weil ich einfach so schnell gelaufen bin. Und da waren viele Polizisten mit Maschinengewehren auch. Und ich war halt auch komplett, ja, in München am Flughafen, genau. Und ich war, ja, schon ein bisschen spät dran, aber auf jeden Fall war ich dann fast alleine im Gate und deswegen ging die Kontrolle halt schnell. Also das Einzige, was jetzt quasi mehr an Sicherheit war als bei anderen Flügen, war eigentlich, dass ich das nicht gewohnt bin, dass jetzt da irgendwie noch 3 Polizisten mit Maschinengewehren daneben stehen. Aber ansonsten haben sie mich nicht weiter untersucht, wobei ein Freund, der auch nach Israel mit mir gegangen ist, der 3 oder 4 Tage später abgereist ist, der meinte, dass die ihn richtig durchgenommen haben und er musste dann auch seine Bachelorarbeit denen nochmal vorstellen. Aber das war bei mir nicht so, genau. Und das glaube ich mit der Bachelorarbeit, das war jetzt auch nicht wegen Corona, sondern ja, wahrscheinlich wegen, ja, sonstigen, ja, also politischen und terroristischen Gründen haben die das genau untersucht und sonst war eigentlich alles normal.
Okay, also dir wurde auch nicht Fieber gemessen oder?
Nee, gar nicht.
Okay, krass. Bist du eigentlich, also du bist ja relativ spät erst nach Israel, am 20. Februar. Ich habe mal nachgeguckt, einen Tag später gab es laut Johns Hopkins Universität den ersten Fall in Israel. Du hast jetzt vorhin schon von der südkoreanischen Reisegruppe gesprochen. Hast du denn sonst das Corona-Thema in Israel oder wie hast du das Corona-Thema in Israel denn in den Medien mitbekommen?
Also ich habe jetzt direkt die Medien dort gar nicht so wirklich angeschaut, weil mein Hebräisch nicht so gut ist. Aber meine Mitbewohner haben immer was erzählt oder ich habe sie gefragt, hey, was sagen die Medien gerade? Wie ist der Stand oder wie ist die Lage? Und unsere Universität, die hat immer so einen Mailverteiler halt auch an alle Austauschstudenten dann die Guidelines, die von der Regierung kamen oder die News, die von der Regierung kamen, dann übersetzt auf Englisch und damit wir da auch up to date sind quasi. Und es war auf jeden Fall cool, dass ich noch die israelischen Mitbewohner hatte, weil die das immer ein bisschen früher kommuniziert haben als die Uni, weil die muss ja auch die E-Mail erstmal vorbereiten und so weiter. Aber ich habe das dann eigentlich immer ja, relativ aus erster oder zweiter Hand dann von meinen Mitbewohnern mitbekommen. Und mein Mitbewohner, muss ich sagen, der hat das, glaube ich, das Ausmaß schon recht früh irgendwie erkannt, weil das war irgendwie in der ersten Woche schon, als ich da war, meinte er so, es kann sein, dass du umsonst gekommen bist, weil er meinte so, ja, ich kenne dieses Land und die werden auf jeden Fall streng darauf reagieren. Es kann sein, dass halt die Uni dann gar nicht stattfindet und du das Semester nicht machen kannst oder zumindest nicht physikalisch anwesend sein kannst in den Vorlesungen. Und im Nachhinein denke ich mir eigentlich echt krass, dass der das so früh hat kommen sehen, mein Mitbewohner. Ja.
Du hast dort in der WG gewohnt dann?
Ja, genau. Ich habe in einer WG gewohnt. Ich hatte mal einen Auslandsaufenthalt in Madrid und habe dort einen Israeli kennengelernt, der auch aus Tel Aviv ist. Und das sind zwei Freunde von ihm eben, die er kannte. Und die haben einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin gesucht. Und das war halt quasi so eine Überfreundesvermittlung. Und ja, ich bin sehr froh damit eigentlich, weil ich glaube, aus Deutschland jetzt eine Wohnung in Israel zu suchen, ist gar nicht so einfach, wenn man die gar nicht selber besichtigen kann.
Vor allem auch eine billige Wohnung dann. Die in Israel sind ja auch unfassbar teuer, die Mietpreise.
Ja, genau, ja. Also ich hatte mich davor informiert, auch von Erfahrungsberichten anderer Austauschstudenten aus Deutschland. Und da stand irgendwie so, ja, für 300 Euro zum Beispiel kriegt man gar nichts. Dann für 400 vielleicht irgendwie so eine Besenkammer. Und eigentlich, wenn man so eine Einzimmerwohnung, wie man vielleicht als Student in Deutschland gewohnt ist, haben möchte, dann muss man schon mit im Schnitt 1200 Euro im Monat rechnen.
Trotzdem ist ja Tel Aviv gerade für Auslandssemester super beliebt. Wenn du mal den Campus beschreibst, wie ist denn das Unileben in Tel Aviv so? Das, was du mitbekommen hast noch.
Der Campus ist wirklich, also ich habe fast gar keine Worte dafür, der ist so cool einfach. Also der Campus ist ziemlich groß und da sind alle Fakultäten drauf. Also in München jetzt haben wir, also zum Beispiel an der TU, sind hier die ganzen Fakultäten irgendwie in München verteilt. Also in der Innenstadt gibt es dann ein paar und dann gibt es in Garching welche, dann gibt es in Weinstephan, Stefan welche. aber dort haben die alles auf einem Campus. Und da gibt es auch die Wohnheime. Das heißt, glaube ich, für die Studenten, die dann in Wohnheimen leben, ist das echt ganz cool, dieses Campusleben. Bisschen vielleicht wie in den USA, was wir jetzt hier nicht so kennen. Aber die Uni ist echt schön. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach so ein mediterranes oder ja, mittlerer Osten-Flair hat. Also ich meine, hier haben wir natürlich keine Palmen und das ist natürlich schöner, dass es dort Palmen gibt. Die Sonne scheint öfter, die haben irgendwie exotische Blumen da. Eine Fakultät ein Gebäude sah irgendwie total schön aus. Das war auf einem erhöhten Hügel wahrscheinlich oder so. Auf jeden Fall hatte man den ganzen Ausblick auf die Stadt runter. Und an dem ersten Tag, wo ich zu diesem Gebäude gefahren bin, da war auch irgendwie so ein Heißluftballon da noch über der Stadt. Und an dem Geländer, wo man die Stadt sieht, da sind so ganz viele Blumen, so orangene Blumen. Und es war einfach so schön. Also ich war echt so, wow, das kann doch nicht sein, dass das eine Uni ist. Das müsste doch bestimmt eine Sehenswürdigkeit sein oder so. Aber das war einfach so eine Uni-Fakultät.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Insta-Hotspot.
Ja, das war echt total der Insta-Hotspot. Aber ja, genau, so sah der Campus ungefähr aus. Ja, ich fand es ziemlich cool eigentlich auf dem Campus. Und das Essen war auch gut. Wir haben so einen Food Court. Also es gab nicht so eine wirkliche Mensa, aber es gibt so einen Food Court, wo unter anderem auch McDonald's dabei war, was jetzt nicht so gesund ist. Aber es war auch so ein Takeaway. Die haben vegetarische und vegane Gerichte verkauft und die haben echt leckere Sachen verkauft, ja. Ja, genau, und das war auch so israelisch angehaucht zumindest. Also war es wahrscheinlich so Fusion-Küche, aber insgesamt gab es auch so israelische Spezialitäten dort. Genau, Hummus, Srug. Srug ist so eine Koriander-Petersilie-Paste. Also ursprünglich eigentlich kommt diese Paste aus dem Jemen, aber viele Juden sind aus dem Jemen nach Israel gezogen, nachdem Israel gegründet wurde. Und deswegen ist auch viel Essen aus Jemen quasi jetzt israelisch oder essen die Israelis. Und Srug ist eins davon und ich finde das total lecker, weil es ist eine richtig scharfe Paste. Und eben aus Koriander, Petersilie, grüner Chili und dann halt noch so Gewürze und Olivenöl. Und das ist ziemlich lecker.
Oh, geil. Oh, da kriegt man so viel Fernweh. Deswegen gleich über was bisschen Negativeres widersprechen. Wie hat sich denn die Corona-Lage dann weiterentwickelt? Also jetzt auch im Hinblick auf die Uni oder auf private Einschränkungen?
Also in den ersten zwei Wochen habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich an einem Uni-Projekt ganz viel gearbeitet habe. Und danach nach den ersten zwei Wochen, am 8. März hat dann die Uni angefangen und wir haben die erste Woche ganz normal gemacht. Und ja, da in jedem Kurs hat dann natürlich der Professor gesagt, ja, wir wissen jetzt nicht, wie das nächste Woche aussieht. Jetzt haben wir schon viel mehr Corona-Fälle, aber also jetzt sind wir ja noch da und ja, haltet bitte Abstand oder fasst euch nicht gegenseitig an. Genau, aber er meint, ja, die Professoren meinten, wir machen jetzt erstmal die Kurse so weiter, bis wir andere Anweisungen bekommen. Und dann war es wirklich so, dass über das Wochenende dann beschlossen wurde, ja, wir machen das jetzt nicht mehr physikalisch, sondern online. Und die Uni hat ziemlich schnell, also ich finde das krass, wie schnell die Uni da reagiert hat. Und dass die Kurse wirklich reibungslos auf einmal, also am Montag dann, am Sonntag, Entschuldigung, angefangen haben. Online, ja. Also Sonntag, weil in Israel Sonntag eigentlich der erste Tag der Woche ist und Donnerstag dann quasi wie der Freitag bei uns ist. Aber ja, die Kurse haben dann eine Woche später online stattgefunden und ich habe die dann gemacht und dachte mir, am Anfang habe ich zumindest noch gehofft, vielleicht fangen die Kurse dann irgendwann wieder auf dem Campus an, weil der Campus mir ja so gut gefallen hat, aber das war dann ja leider doch nicht so, ja.
Und konntest du dich trotzdem mit anderen Kommilitonen noch privat treffen?
Am Anfang, als die Kurse angefangen haben online, da war es noch erlaubt, sich mit anderen Leuten zu treffen, wobei die Anzahl der Personen beschränkt war. Also öffentliche Veranstaltungen, glaube ich, unter 100 Leute oder 50 war noch erlaubt. Na, also ich bei der Zahl bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil in Deutschland waren es ja irgendwie 1000 am Anfang, aber in Israel war es auf jeden Fall niedriger, ob es jetzt 50 oder 100 war, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall konnte man sich mit Freunden treffen, wenn es irgendwie unter ja, 50 oder 100 Personen war und Veranstaltungen über 100 Leute wurden dann quasi auch abgesagt und die Zahl wurde dann aber immer kleiner, also dann irgendwann wurden es dann irgendwie 10 Leute, mit denen man sich noch treffen konnte, dann irgendwann nur noch 5 und dann einfach keine Leute mehr. Aber ich war dann nicht mehr da, als es beschlossen wurde, dass man sich mit keinem mehr treffen kann eigentlich. Genau, das heißt, ich hab jetzt Freunde nicht so oft getroffen, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, das zu verringern, den Kontakt. Aber ich hab noch 2 Leute dann getroffen in dieser letzten Woche, als ich dort war.
In Israel mussten ja auch proportional unfassbar viele Menschen sich in Quarantäne begeben. Im Vergleich zur Einwohnerzahl, hast du da was mitbekommen? Also dieses Selbst-Quarantänieren?
Ja, das habe ich mitbekommen. Also zum einen natürlich in der Zeitung und dann meine Mitbewohner haben erzählt, ja, 100.000 Leute sind jetzt gerade in Quarantäne. Da dachte ich mir, uff, das ist ja ganz schön massiv. Ich glaube, dass man hier wirklich so Infektionsketten wahrscheinlich verfolgt hat. Zum Beispiel, wenn in einer Firma ein Mitarbeiter dann dieses Virus hatte, dann musste die ganze Abteilung in Quarantäne. Aber in Israel war das dann wahrscheinlich das ganze Unternehmen, glaube ich. Deswegen waren das dann so viele Leute in Quarantäne. Ja, über meine Mitbewohner habe ich dann mitbekommen, dass einige von ihren Freunden in Quarantäne mussten. Zum Beispiel waren Freunde von ihnen eingeladen bei uns. Und damals war es schon nicht mehr erlaubt, dass mehr als 10 Leute in einem Raum quasi sind. Das heißt, die haben 7 Leute eingeladen, weil mit uns dreien wären es ja dann genau 10 Leute. Und kurz bevor die dann eigentlich kommen sollten, haben die dann angerufen und gesagt, ja, wir können jetzt alle nicht mehr kommen, weil wir waren auf einer Party neulich und da hat sich jetzt rausgestellt, dass jemand dort Corona hatte und wir müssen jetzt alle in Quarantäne. Genau, das war auch, glaube ich, dann, ja, danach kam auch überhaupt gar keiner mehr zu uns nach Hause. Also.
Hast du dir zu irgendeinem bestimmten Moment gedacht, wow, das wird jetzt wirklich gar nichts mehr mit meinem Auslandssemester, jetzt muss ich zurück nach Deutschland?
Ja, aber das war wirklich dann auch ein Tag vor der Abreise, da habe ich mir dann, und das hat auch lange gedauert, also der andere Student, der mit mir auch von der TU München nach Israel gegangen ist, der hat es viel schneller entschieden, weil die Regierung hat irgendwie so um 3 Uhr Nachmittag an dem, das war glaube ich ein Dienstag, bekannt gegeben, ja, ab jetzt ist auch eine Ausgangsbeschränkung, also man darf nicht mehr raus und man darf sich vor allem nicht mehr mit Freunden treffen. War irgendwie, diese Maßnahmen kamen einfach immer so alle sehr schnell und schnell aufeinander. Und ja, der Kommilitone von mir hat dann wirklich eine Stunde später mich schon angerufen, ja, ich habe jetzt schon ein Flugticket gekauft für morgen nach Berlin. Willst du da mit oder nicht? Und ich dachte mir, oh Gott, das geht mir jetzt irgendwie alles ein bisschen zu schnell. Und ich habe dann ziemlich lange mit mir ringen müssen, weil es war, ist ja auch sehr schade natürlich, dass man das Semester jetzt irgendwie abbrechen muss. Und habe dann irgendwie ein bisschen überlegt, so wie wahrscheinlich es ist, dass ich jetzt hier das, also damals hier heißt natürlich in Israel, dass ich in Israel dieses Semester fortsetzen kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ist, dass ich es wahrscheinlich eher nicht fortsetzen kann. Und ja, also die Faktenlage hat eher dafür gesprochen, dass ich wahrscheinlich eher nach Hause gehen sollte, weil da kann ich zumindest bei meinen Eltern sein eben. Hier ist auch mehr Platz und man ist zumindest bei der Familie in der gewohnten Umgebung. Und dort wäre ich halt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich halt 4 Monate wirklich in einem Zimmer oder in der kleinen Wohnung mit den Mitbewohnern. Und da wäre ich dann doch lieber zu Hause. Und dann habe ich ja erst um 11 Uhr abends, glaube ich, das Ticket gekauft, aber dann auch den gleichen Flieger genommen wie mein Kommilitone. Und ja, wir haben nur noch einen Flug nach Berlin bekommen. Also nach München gab es schon gar nichts mehr und das war auch schon zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Flüge, glaube ich, eingestellt waren. Aber die Regierung hat eine Woche davor oder, glaube ich, 1,5 Wochen davor sogar schon Touristen aus Deutschland und anderen Ländern gesagt, ja, die Touristen, die sich jetzt noch in Israel befinden, sollen bitte so schnell wie möglich ausreisen und keine neuen werden mehr reingelassen. Genau, und deswegen gab es auch nicht mehr so viele Flüge. Und deswegen gab es nur noch diesen nach Berlin und einen am Tag später, am Donnerstag, glaube ich, gab es noch. Nach München gar nichts mehr. Und dann haben wir halt noch einen Zug dazu gebucht, dass wir halt von Berlin mit dem Zug nach München kommen.
Aber du hättest in Tel Aviv, hättest du Strand gehabt. War das kein verlockendes Argument?
Ja, am Anfang, also wirklich noch den Tag davor, also quasi der Montag, da habe ich mir noch gedacht, ich bleibe auf jeden Fall hier. Und das war auch ziemlich lustig, weil ich neben diesem, mit dem Kommilitonen gesprochen habe und wir gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall hier. Ich komme, was wolle, aber dann und so einen Tag später so, okay, wir fahren jetzt heim. Aber genau, am Tag davor, da bin ich auch zum Strand gegangen mit dem Hund eben. Da hieß es auch schon, nicht mit Leuten bitte treffen, aber halt noch nicht so eine strenge Ausgangsbeschränkung. Und da bin ich mit dem Hund zum Strand gegangen und es war so schön am Strand. Ich dachte mir, ich könnte das jeden Tag machen. Ich gehe einfach mit dem Hund jeden Tag irgendwie 1-2 Stunden an den Strand und das würde für mich auch schon reichen. Aber dann wurde eben am Dienstag bekannt, dass man nicht mal mehr zum Strand gehen darf. Das ist ja klar. Also ich meine, wenn man sich nicht treffen kann und man nicht in der Stadt irgendwie auf engem Raum rumgehen kann, dann werden die meisten Leute zum Strand gehen. Also macht das auch Sinn, natürlich den Strand zu schließen, weil sonst würde einfach am Strand sich irgendwie die ganze Stadt tummeln. Daran habe ich dann irgendwie am Montag nicht gedacht, aber am Dienstag ist mir dann klar geworden, klar, dann gehen natürlich die Leute zum Strand. Deswegen bin ich jetzt auch abgereist.
Trauriges, Fazit dann gezogen am Ende.
Ja, ziemlich. Ja, echt schade.
Aber du kannst dein Auslandssemester von Deutschland aus weitermachen. Also ich habe schon mit anderen gesprochen, die meinten, sie könnten ihre Uni, zum Beispiel ihre kanadische Uni, in Deutschland weitermachen, dort sogar Prüfungen belegen von Deutschland aus. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, das ist bei mir auch so. Also wir haben jetzt über Zoom, Vorsicht, Schleichbewerbung. Nee, aber genau, die Vorlesungen sind alle online und die können wir weiterhin belegen. Wir haben auch tatsächlich, bevor wir abgereist sind, noch mal allen Professoren eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob sie uns irgendwie garantieren können, dass die Vorlesungen alle aufgezeichnet werden, selbst wenn sich in Israel die Bestimmungen lockern sollten und wir dann aber nicht mehr einreisen können. Und die Professoren haben gesagt, ja, das ist für die kein Mehraufwand, dann, falls der Betrieb wieder normal angehen würde, würden die einfach vielleicht das Handy irgendwie hinten aufstellen und die Vorlesung dann aufzeichnen. Das wäre kein Problem. Und sie haben auch gesagt, dass sie sich bemühen, die Prüfung online zu machen. Also jetzt ist es so, dass sie noch keine technische Lösung gefunden haben, überhaupt Prüfung online, also egal, ob man jetzt in Deutschland oder Israel ist, eine Online-Prüfung bereitzustellen. Deswegen haben die jetzt die Noten so, wollen sie die Noten so erheben, dass man ja ein Referat hält, online zum Beispiel, dass man zu der Vorlesung kommt und dass man am Ende so ein Projekt macht. Das ist quasi ja eine Hausaufgabe, die dann ein bisschen größer ist, also vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen dauert, an der man arbeiten muss und dann daraus.
Also du programmierst zum Beispiel was oder wie könnte das aussehen?
Genau, ja, zum Beispiel, ja. Also ich habe zwei Informatikfächer und ein Psychologiefach. Beim Psychologiefach weiß ich noch gar nicht, was mich da erwartet für ein Projekt, aber ja, ich bin mal gespannt. Da programmiere ich wahrscheinlich nichts, aber bei den anderen beiden schon, ja. Und ein Projekt hat, da, davon ist tatsächlich ein Coronavirus-Projekt.
Oh, ah, naja, ist doch gut, dann kannst du wenigstens etwas beisteuern und aus der Krise irgendwas Positives ziehen. Und durch die Schabbat-Regelung an der Uni, wie du ja vorhin sagtest, dass eben der Donnerstag wieder Freitag ist, weil dann Freitag auch schon keine Kurse stattfinden, oder? So habe ich das verstanden.
Also die am Donnerstag ist Freitag, weil dann am Freitag, das ist ja unser Samstag, da ist dann Wochenende. Und Schabbat ist dann der Samstag, das ist der Sonntag, da wo man die Arbeit niederlegt und ja, am Sonntag geht's dann, also unserem Sonntag geht's dann wieder los, das ist dann für die der Montag.
Da kriegst du so wenigstens ein bisschen Israel-Feeling.
Ja,
noch nach genau. Vaterstätten
zumindest, aber eigentlich finde ich das gar nicht so gut, weil hier dann alle in Sonntagsstimmung sind und sich irgendwie hinlegen und ich muss auf einmal irgendwie eine Vorlesung anhören, so, oh nein, wieso? Ja, ist schon öfter passiert, dass ich dann eine Vorlesung irgendwie verpasst habe. So, oh, ach ja, stimmt, Sonntag ist ja bei denen ganz normaler Arbeitstag und ich habe mich irgendwie dann hingelegt.
Aber wenn nach Corona irgendwann mal wieder alles normal, was auch immer das heißen soll, sein wird, was ist denn das Erste, was du in Israel wieder besuchen würdest?
Jerusalem. Oder was heißt wieder? Ich war nämlich nicht in Jerusalem und das hat mich dann schon traurig gemacht, dass ich nicht mal in Jerusalem war, weil ich habe halt gedacht, ja okay, bald kommen Freunde zu Besuch, dann kann ich mit denen zusammen nach Jerusalem. Ja, und dann bin ich davor, bevor ich nach Jerusalem gekommen bin, schon abgereist und eigentlich war das auch schon ein Ziel, was ich mir unbedingt anschauen wollte und das jetzt leider nicht mehr geht, aber ja, wenn ich wieder nach Israel kommen würde, würde ich auf jeden Fall Jerusalem anschauen und mir das Tote Meer angucken, Bethlehem. Also ich meine, in Israel gibt es, glaube ich, genug Reiseziele. Das wäre schön. Aber so wie mein Mitbewohner es einschätzt, meinte er dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Und er lag mit seinen Prognosen irgendwie jetzt immer richtig.
Du meintest ja schon, dass du da bei einem Wahrsager gewohnt hast eigentlich.
Ja, genau, der hat das echt als einziger, glaube ich, so wirklich ja, gut getroffen, weil ich hatte auch ein paar Freunde, die mich besuchen wollten in Israel und die waren so optimistisch, die meinten so, ach komm, jetzt das ist jetzt vielleicht mal eine Woche so und dann bis Mai ist noch so viel Zeit, wir kommen da bestimmt hin. Ja, und jetzt bin ich ja nicht mal mehr dort, also.
Naja, dann hoffen wir trotzdem, dass es irgendwie vielleicht nächstes Jahr dann funktionieren wird. Und dass dein Mitbewohner und deiner Mitbewohnerin dann weiterhin gut geht. Und
ja.
Dir in Vaterstetten auch. Vielen, vielen Dank, Lee.
Ja, gern.
Gino Tanner studiert im Master Musikjournalismus in München. Er war nicht im Ausland, aber Gino hätte für seine Masterarbeit ganz oft nach Bergamo gemusst, einem seiner Lieblingsurlaubsorte in Italien, also der Ort im Norden des Landes in der Lombardei, aus dem vor wenigen Wochen noch schwer verdauliche Bilder um die Welt gingen. Das Militär hat in Lastwagen Leichen von verstorbenen Corona-Patienten abtransportiert, weil die örtlichen Leichenhallen einfach mit den Massen an verstorbenen Menschen nicht zurechtgekommen sind. Zu überfüllt waren sie. Für Gino fällt der Besuch in Bergamo jetzt aber komplett flach. Er hätte dort zu einem eher unbekannten Komponisten geforscht, der aber in Bergamo wiederum richtig groß gefeiert wird. Mit Gino möchte ich jetzt darüber sprechen, wie er wegen Corona seine Masterarbeit komplett umdisponieren muss. Hallo Gino, schön, dass es geklappt hat. Von wo aus hören wir dich?
Ich bin gerade in München in meinem Studentenwohnheim, das auch ein bisschen leergefegt ist. Also ich bin gerade alleine auf dem Stockwerk.
Ja? Du bist der Einzige in deinem Stockwerk. Wie viele seid ihr normalerweise?
8. Also es ist eh ein sehr ruhiges Stockwerk, aber es haben noch alle die Flucht ergriffen. Und ja, ich halte hier die Stellung.
Okay, die Flucht ergriffen, zu ihren Eltern nach Hause gefahren.
Ja, genau.
Wahrscheinlich, oder? Genau. Okay, und du nicht, weil?
Weil mein Vater in der Risikogruppe ist. Der ist erstens über 70 und der hat auch eine Vorerkrankung. Und deswegen habe ich mir eigentlich von Anfang an gedacht, nee, das werde ich auf gar keinen Fall machen, da nach Hause zu fahren. Und ich habe ja auch noch Sachen hier in der Arbeit zu tun und ein bisschen für die Masterarbeit, so gut es halt geht. Deswegen bin ich hier geblieben.
Das ist sehr vorbildlich.
Thanks.
Respekt, dass du das so eiskalt durchziehst. Genau, deine Masterarbeit. Ein eher unbekannter Komponist, über den du deine Arbeit geschrieben oder dein Projekt, muss man ja fast schon sagen, gemacht hättest. Versuch den mal uns jetzt so als Klassik-Laien näher zu bringen, um wen genau handelt es
sich. Also der gute Mann heißt Johann Simon Mayr. Der hat so zu Zeiten von Beethoven und Haydn gelebt. Und der kommt aus dem Altmühltal, also ist ein echter Bayer. Und der ist dann, ja, ich würde mal sagen, noch nicht so bekannt geworden. Hat halt ein bisschen bei sich zu Hause auf dem Dorf Orgel spielen angefangen. Sein Vater war auch in dem Dorf, Mendorf heißt es, Organist. Und dann hat Johann Simon Mayr weiter eine musikalische Ausbildung bekommen, war im Kloster Weltenburg, ist da zur Schule gegangen, ist dann nach Ingolstadt auf die Universität gegangen und dann hat ein Baron sich ihm angenommen, es wurde sein Gönner, der Baron de Bassus, und auf dessen Schloss war dann Johann Simon Mayr auch öfter, weil dieser Baron in ihm halt ein ziemliches Talent gesehen hat. Aber dieses Schloss galt als Illuminatennest. Und die bayerische Polizei ist darauf aufmerksam geworden, ist dann auf dieses Schloss gestürmt und hat das Schloss durchsucht. Und der Baron und Johann Simon Mayr sind schon früher geflüchtet in die Schweiz auf einen Landsitz von dem Baron. Und über die Schweiz ist dann Johann Simon Mayr nach Bergamo zum ersten Mal gekommen, weil der Baron gesagt hat, hey, geh mal hier an den Dom in Bergamo und lass dich von dem Kapellmeister unterrichten. Bei dem hat es ihm dann aber erst nicht so gut getaugt, dann ist er nach Venedig gegangen und da ist er dann auch mehr mit der Oper am Opernhaus Fenice, das man vielleicht kennt, mit der Oper in Berührung gekommen. Und dann ist er später tatsächlich nach Bergamo zurückgegangen und ist dann auch Kapellmeister am Dom geworden. Und hat aber auch noch ganz viel Opernmusik geschrieben, bis dann Rossini auf den Plan getreten ist, der dann noch berühmter wurde. Und dann kam Beethoven und dann war Johann Simon Mayr so ein bisschen aus dem Gedächtnis der Leute gestrichen. Und er ist aber in Bergamo relativ präsent, weil er da auch im Dom begraben ist. Und er ist neben Gaetano Donizetti begraben, der auch ein sehr bekannter italienischer Opernkomponist ist. Und das, also ich war schon mal da, es ist eigentlich sehr beeindruckend, dass so jemand neben so einem anderen großen Komponisten, der heute auch noch viel aufgeführt ist, eigentlich genauso geehrt wurde in dieser Stadt. Also die waren ziemliche Fans von Johann Simon Mayer.
Mhm. Du hast jetzt schon vom Dom erzählt in Bergamo und du warst da ja auch schon mal Urlaub machen, so habe ich es rausgehört. Was ist das sonst so für ein Ort, für eine Stadt? Was gibt es da sonst noch?
Bergamo ist aufgeteilt in eine neue Stadt, das ist die Città Bassa, also die Unterstadt, weil die Città Alta, die Altstadt, also Alta heißt jetzt nicht alt, es wären eher Vecchia, aber alt heißt, dass sie eben hochgelegen ist, die liegt auf einem Hügel oben und das ist eigentlich super schön zu sehen, wie da so die Grenzen geschichtlich verschwimmen, wie halt unten das Moderne ist und oben ist so die Altstadt. Und da dürfen auch nur ganz bestimmte Leute mit dem Auto rumfahren, weil halt die Gassen super klein sind. Und es gibt, also es ist schon sehr touristisch ausgerichtet, es gibt viele kleine Geschäfte und so. Und das Zentrum ist dann eben der Rathausplatz, wo dann auch der Dom daneben ist. Und diese Stadt wurde einfach von den Adligen damals in der Zeit sehr geprägt. Also da gibt es dann noch so eine eigene Grabeskapelle und so. Und oben, wenn man am Höhepunkt von der Città Alta steht, hat man halt einen super Blick über das ganze, über die ganze Gegend in der Lombardei. Also es ist eigentlich eine sehr schöne Ausflugsgegend.
Mhm, du sagst jetzt, die Stadt sind Fans von diesem Komponisten. Wie genau äußert sich das noch?
Es gibt ein... Oder es ist dokumentiert, dass ein Fest ihm zu Ehren zu seinem Geburtstag veranstaltet wurde. Ich weiß nicht, wie alt er da geworden ist, aber er war schon relativ alt. Und da waren dann die Straßen geschmückt und die Bevölkerung von Bergamo hat einfach ihn sehr geschätzt und groß gefeiert. Und es ist auch ganz witzig, weil er halt im Deutschen Johann Simon Mayer heißt und in Italien sieht man dann die ganze Zeit an Straßenschildern, an den Straßennamen Giovanni Simone Mayer stehen und so. Also die haben ihn so ein bisschen für sich einverleibt und er hat die Oper eben auch ein bisschen durch bestimmte musikalische Formen schon vorbereitet, die dann Rossini übernommen hat. Das ist halt heute gar nicht mehr so gängig und es ist auch belegt, dass er später, als er schon älter war, nach München einmal zurückgekommen ist und dann sozusagen hier auch relativ groß empfangen wurde. Und er hat dann seine Schwester bei sich in der Heimat auch nochmal besucht. Aber das war der einzige Besuch, den er sozusagen Bayern nochmal abgestattet hat. Und dann ist er gestorben in Bergamo. Und dann war es eben so, dass er durch andere Komponisten verdrängt wurde und wie es halt so ist, es gibt bei jedem Musiker, bei jeder Musikerin Fans und ich sag mal, die Anti-Leute, die ihn nicht so feiern und die haben dann alle gesagt, ja, so ein Heimatsverräter, der hat uns verlassen und ist zu den Italienern gegangen und das finden wir jetzt nicht so cool und deswegen spielen wir jetzt seine Musik nicht mehr, weil wir haben jetzt eh bessere Komponisten, also ein bisschen bitchig, aber...
Das ist praktisch deine These auch, oder? Also die... Dass er deswegen in Vergessenheit geraten ist, durch Nationalismus.
Einerseits dadurch, aber natürlich auch dadurch, dass es andere Komponisten gab, die dann beliebter wurden. Also klar, heutzutage kennt man viel mehr so jemanden wie Beethoven, auch wenn man jetzt nicht so in der klassischen Musik verankert ist. Und selbst Rossini sagt einem vielleicht was. Also es sind Namen, die so ein bisschen mehr kursieren. Und Johann Simon Mayer ist halt erstens so ein Allerweltsname. Und zweitens ist er halt durch bekanntere oder besser laufende Musik, kann man sich eigentlich so vorstellen wie heute im Plattenladen, was sich halt besser verkaufen lässt, es bleibt den Leuten halt im Gedächtnis. Und so wurde er halt dann weniger aufgeführt.
Nicer Vergleich. Wie hättest du genau recherchiert zum Komponisten vor Ort dann?
Also ich hatte vor, nachdem ich mich eingelesen hätte, weil das kann ich ja zurzeit auch nicht machen, weil ich keinen Zugang zu Bibliotheken habe etc., nachdem ich mir dann Wissen angeeignet hätte, wäre ich dann für, ich würde mal sagen, so ein, zwei Wochen dahin gefahren. Wahrscheinlich eine Woche, ja, das hätte auch gereicht. Und dann hätte ich da in den Musei Donizetti, die eben in Bergamo sind, geforscht. Das sind eben die Museen, die sich mit Donizetti als Komponist beschäftigen, aber Es gibt da eben auch eine kleine Abteilung zu Johann Simon Mayer. Und ich hätte halt versucht, mir da Interviewpartner von diesen Museen oder vom Dom zu holen, damit sie mir ein bisschen über seine Geschichte im Bergamo erzählen. Weil das Problem ist, meine Masterarbeit läuft unter dem Titel Johann Simon Mayer, Geschichte eines Auswanderers. Und unser Prof hat zu uns gesagt, legt euer Thema so groß an, wie es geht, damit ihr in der Recherche nochmal umschwenken könnt, wenn ihr sagt, hey, ich finde jetzt den Punkt aber interessanter. Und das ist halt jetzt so dumm gekommen, dass genau dieser Auswanderer-Aspekt im Titel steht und das halt jetzt eigentlich so der Mittelpunkt der Arbeit ist, aber ich kann halt selber nicht hinfahren. Und ich muss jetzt halt damit leben, dass ich viel über Bibliotheksrecherche, wenn sie wieder möglich wird, über ihn rauskriege oder dass ich über das Forschungsinstitut in Ingolstadt was rausfinde, weil es gibt eine Johann Simon Mayer Gesellschaft in Ingolstadt und zu denen werde ich jetzt dann auch Kontakt aufnehmen, aber es ist natürlich auch schwierig. Was sagst du denen? Dann rufst du an, ja, hey, ich will ein Interview haben und dann sagen die, ja, okay, aber wann wird es stattfinden? Kann ich halt auch keine Aussage machen, wann das möglich sein wird.
Wie ist denn der Zeitplan bei dir? Wie sieht es denn aus? Wann hast du Abgabe? Wurde da was verschoben?
Also eigentlich hätten wir Abgabe am 21. Juni schon gehabt. Und unser Prof hat erst kürzlich in einer Videokonferenz gemeint, dass es jetzt auf jeden Fall bis zum 21. August verschoben wird. Also wir haben 2 Monate mehr. Und er hat auch gemeint, wenn wir jetzt noch länger brauchen, ist es gar kein Problem. Das lässt sich auf jeden Fall regeln, weil es halt jetzt für alle eine super schwierige Situation ist.
Wie schätzt du da deine Chancen ein, dass du in näherer Zukunft vielleicht doch noch nach Bergamo konntest?
Ja, ist schon nicht so easy. Also ich habe da auch Kontakte zu Leuten, die halt in der Gegend wohnen, weil ich da, seitdem ich eigentlich auf der Welt bin, in Urlaub gefahren bin, da ist ja in der Gegend ist ja dann der Gardasee ein bisschen weiter weg und zwischen Bergamo und Brescia liegt der Iseosee und da fahre ich eigentlich jedes Jahr hin und da wäre ich halt auch geblieben für die Recherchezeit und die Leute, die da sind, denen geht es zum Glück allen gut, meinen Bekannten, aber ich merke schon auch, also vor 4 Wochen hätte ich halt gedacht, ja, easy, kann ich da noch hinfahren, was soll das? Und dann siehst du diese Bilder im Fernsehen von den Militärwegen, die die Särge abtransportieren und denkst du so, what the fuck? Das ist einfach so, das ist eigentlich ein bisschen wie meine zweite Heimat. Da bin ich auch ein Stück weit im Sommer immer aufgewachsen. Und das tut mir jetzt nicht nur weh wegen der Masterarbeit, sondern auch, weil es eine Gegend ist, wo ich gerne bin. Also ich sehe es, um noch darauf einzugehen, was du gefragt hast, ich sehe es nicht so realistisch, dass ich da noch hinfahren kann diesen Sommer. Ich werde wahrscheinlich alles hier zu Hause recherchieren und mein Prof hat gesagt, ich soll den Teil der Masterarbeit, der sich intensiv mit der italienischen Phase beschäftigt, sozusagen konzipieren, weil es soll eine Mischung aus Reportage und Hörspiel sein, die man so zum Beispiel als Podcast senden kann oder im Radio senden kann. So als Kapitelformate und jetzt muss ich kurz überlegen und er hat mir vorgeschlagen, dass ich die Italien-Folgen konzipiere, aber halt nicht produziere und sozusagen dann eher die Folgen ausproduziere, die sich mit seinem Fluchtgrund beschäftigen, was ja auch spannend ist. Warum ist er in dieses Illuminatennest geraten? Was waren das für Kreise damals? Und wie sah die Flucht aus? Muss man sehen. Also, ich habe auch überlegt, mein Thema zu wechseln, aber ehrlich gesagt ist es halt ein Thema, wo einem das Herz dran hängt und was man umsetzen will. Es wird jetzt zwar nicht das Thema werden, wie ich es haben wollte, aber es wird halt in einer abgespeckteren Version sozusagen produziert. Und lieber so noch versuchen, fertig zu werden, weil ehrlich gesagt wollte ich halt auch dieses Semester fertig werden. Ich wollte jetzt eigentlich nicht noch ein Semester dranhängen.
Aber da ist euer Prof ja doch sehr flexibel oder eure Uni generell sehr flexibel, was die Masterarbeiten betrifft, oder?
Also unser Prof auf jeden Fall. die Uni ist gerade eh in einer sehr schwierigen Situation, weil natürlich Online-Unterricht an einer Musikhochschule sehr schwierig ist. Ich habe das auch für die Arbeit recherchiert. Die Studierendenvertretung ist halt einfach total unzufrieden, dass sie jetzt Online-Kurse bekommen, weil klar, wenn du Klavier studierst und dein Prof sitzt dir jetzt gegenüber im Skype-Interview, so wie du und ich jetzt, dann ist es halt super schwierig, da was an der Technik zu verfeinern. Du kannst dich als künstlerische Persönlichkeit nicht so entfalten. Und viele, viele Studentinnen und Studenten haben einfach auch eine schlechte Wohnsituation in München, wo sie einfach nicht so gut proben können. Die können ja nicht mal in die Probenräume gehen, weil die Hochschule aktuell geschlossen ist. Und das ist eine sehr, also wir im Institut für Kulturmanagement und Medien sind da noch recht gut davongekommen, glaube ich, weil bei uns sind es eh viele Vorlesungen, viele Seminare, die sich online stemmen lassen können. Aber so Einzelunterricht an der Musikhochschule ist halt für andere Studiengänge super schwierig.
Dann hoffen wir mal das Beste. Vielen, vielen Dank dir, Gino, und ich hoffe auch nur das Beste für deine Masterarbeit, für dein Projekt, dass das doch irgendwie noch zu Ende gebracht werden kann und nicht alle Mühe umsonst war. Vielen, vielen Dank euch. Danke fürs Zuhören. Das war es mit drei Geschichten, die von Corona handeln, aber eigentlich viel mehr davon, wie Leute mit der Corona-Krise umgehen. Wenn auch ihr im Rahmen eures Studiums irgendeine Scheiße mit Corona erlebt habt und da echt viel durchmachen musstet, dann schreibt mir doch. Erzählt mir eure Geschichte, schreibt unter studibrudi_official auf Instagram und vielleicht hört ihr euch dann in der nächsten Folge. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.